Hallo, ich bin's wieder, der Achim von den Bauimpulsen und ich bin heute mal wieder mit dem Heiko zusammen. Heiko van Bergen von der Stammhaus GmbH in Grevenbroich. Auch viel mehr muss ich nicht dazu sagen, für alle Stammhörer, weil man kann den Heiko schon kennen. Für alle, die ihn nicht kennen, einfach mal in den Podcast, Historie des Bauimpulse-Podcasts ein bisschen stöbern, dann findet man ihn auf jeden Fall im Cover. Und wir haben uns heute ein Thema überlegt, das mir, also mir persönlich schon lang auf den unter den Fingernägeln brennt, ist das Thema, wie innovativ ist eigentlich das Handwerk aus Sicht von Herstellern im Handwerk? Hallo Heiko, schön, dass du da bist.
Achim, total geile Idee. Jetzt so spontan, weil es gibt konservative und moderne Hersteller, aber bei den Fachhandwerkern, gerade das Fachhandwerk, da hast du ja dasselbe Thema. Und das ist echt spannend gerade.
Ist es so, weil Handwerk auch sehr stark konservativ ist, dass die Hersteller auch denken oder dass es vielleicht sogar als Strategie haben zu sagen, ich brauche eigentlich gar nicht so modern sein, ich brauche gar nicht so weit vorne mit dabei sein, weil meine Zielgruppe selbst nicht ist? Wie siehst du das?
Nee, sehe ich gar nicht so. Also die Hersteller, die so konservativ sind und altbacken denken und teilweise auch Vertriebsaußendienstmitarbeiter haben, die dann immer noch mit so einer getönten Brille reinkommen und Krawatte und Stocken steif, da kommst du heutzutage nicht mehr weiter. Aber unsere Handwerkskollegen sind ja teilweise genauso. Die stehen sich ja damit selber im Weg. Aber das Handwerk liegt ja auch, muss man einfach sagen, es gibt wenige innovative Handwerker, die on vogue sind, die das ganze moderne IT-Thema, KI-Thema und so weiter mitnehmen. Von daher passt es irgendwo, aber ich glaube nicht, dass es von den Herstellern gewollt ist, weil, wie gesagt, es ist auch der ewige Beef, konservativer Hersteller, ich sag mal Reklamationsbearbeitung geht von unten ganz nach oben, dann wird das alles abgeblockt, ich darf keine Instanz überspringen, da gibt es immer noch Hersteller, die das so nicht haben wollen, strikter Informationsflussverbot. Und das knallt dann wieder auf das konservative Handwerk, was sich dann maßgeblich und cholerisch darüber aufregt.
Erklär mal das an einem Beispiel vielleicht. Ist es jetzt gerade mit einem Kundendienst ein Problem hast, wo du damit konfrontiert bist oder an welcher Stelle merkst du das als Handwerker?
Na, sagen wir mal so, wenn ich einen Hersteller habe, mit dem ich eigentlich ganz gut fahre, wo auch gute Produkte bei rumkommen, aber ich von vornherein weiß, dass es einfach ein konservativer Laden ist, dann hast du gerade das Thema Reklamationsbearbeitung oder Informationssperre, da kommst du heutzutage nicht weiter. Das heißt, du baust 80, 90 Geräte ein und dann ploppt einen so ein Fehler auf, wo du genau weißt, das ist jetzt wirklich nicht unser Thema. Und dann hampelst du mit denen da ein Vierteljahr, ein halbes Jahr rum und am Ende 1000 Briefe hin und her und dann willst du vielleicht auch mal an den Geschäftsführer oder an irgendwelche oberen Leute dran, wo es dann heißt, mach das bloß nicht und es gibt Stress und die gibt's noch und das sind aber Verhinderer,
meines Erachtens. Wie unterscheidest du jetzt eigentlich jetzt auf meinem Bauchgefühl her deinen guten Hersteller von einem schlechten Hersteller? Wie machst du das?
Naja, seine festen Hersteller hat man ja in der Regel, aber es wird immer wieder ein neuer reinkommen, weil ja auch die Produktpalette und das Portfolio sich ändert. Und die erste Frage ist nicht, wie geil ist das Produkt oder was kann das alles, sondern wie ist die Reklamationsbearbeitung? Und dann stutzen die meisten erstmal, weil das ist ja das spannende Thema. Und der ganze Spaß und der ganze Zeitaufwand und die Instanzen, wo so eine Lappalie durchläuft, das kostet doch viel mehr, als zu sagen, okay, kurzer Dienstweg, wir regeln das jetzt und gleich. Also, dass man die Kompetenzen wirklich den Leuten gibt, die auch am Start sind und die präsent sind für die Fachhandwerker. Und aber da gibt's halt auch Personen, die sind zwar präsent, aber die dürfen nichts entscheiden. Und dann hast du diesen Weg und der dauert und das ist Frust ohne Ende. Und am Ende des Tages hast du vielleicht gewonnen und kriegst dann auch irgendwie deinen Ausgleich in irgendeiner Form. Aber der Kampf und der Weg und die Zeit und die Instanzen, völlig unnötig.
Aber es sind ja nicht alle Hersteller so, oder?
Nein.
Nee. Okay, wie unterscheidet sich denn, sagen wir mal, der eine Hersteller von, wenn du einen guten hast, wie nimmst du die wahr?
Wenn du einen guten hast, der sagt, was hast du an Aufwand gehabt? Wir haben Lösung A, B oder C. Rechnung schreiben, Ausgleich, Naturalien, wenn jetzt keine Hersteller, ist ja auch immer eine Firmenphilosophie, aber möglichst schnell die Kuh vom Eis zu bringen, um wieder weiter nach vorne zu gucken.
Okay, also das ist quasi das ganze Thema
Ohne diesen
Kundenzentriertheit.
bürokratischen Aufwand und die ganzen Instanzen und die Hierarchien, die da über Jahrzehnte aufgebaut wurden, die kriegst du ja auch so schnell dann im Endeffekt auch gar nicht abgebaut, als jetzt so ein modernes Startup, was auch vielleicht flache Hierarchien hat und den Schlüsselmenschen dann auch die nötigen Kompetenzen zu geben, das Ding sofort vom Eis zu holen.
Okay, was glaubst du, ist da der Unterschied? Du hast gerade das Startup und so weiter angenommen, aber es gibt bestimmt auch große Unternehmen, die das gemacht haben und sagen, hey Leute, wir müssen kundenzentriert arbeiten, wir müssen die da draußen im Feld eigentlich mal die letzte Meile im Vertrieb sind, also die Fachhandwerker maßgeblich dabei unterstützen, dass sie das nächste Produkt machen, dass sie wieder kaufen, dass sie nicht verprellt sind, dass sie nicht vielleicht die Augen und Ohren spitzen auf dem nächsten Messebesuch und sagen, ich habe jetzt zwei, dreimal echt doofe Erfahrungen gemacht, vielleicht einen neuen zu suchen. Wo glaubst du, liegt da in der Management-Ebene der Unterschied bei den Herstellern?
Eine sehr spannende Frage. Das Thema Wärmepumpe ist ja vielleicht gerade ganz präsent. Es gibt 1000 Hersteller aus allen Ländern, die kochen alle mit Wasser, also alle haben dieselben Gesetze, alle kommen von alten auf neue Kältemittel und haben dieselben Regeln. Aber das Thema Reklamation, wenn so ein Gerät steht, wie lange dauert es, bis es wieder läuft und welche Hebel und welchen Aufwand muss ich dafür aufbringen, also wie viel Energie muss ich da reinstecken? Und da bin ich der Meinung, dass ich mit deutschen oder europäischen Produkten immer noch besser dran bin als die asiatischen, weil klar, aufgrund der Distanz, wenn jetzt so ein Ding steht, gibt ja zwei Möglichkeiten. Entweder sitzt du jetzt 12 Wochen kalt, weil der Techniker muss aus Asien eingeflogen oder mit dem Schiff eingefahren werden, oder die Ersatzteile müssen mit dem Schiff oder mit dem Flugzeug eingeflogen werden und dann muss der nötige Techniker gefunden werden. Oder ich mache kurzen Prozess und tausche das Gerät erstmal, um da Ruhe reinzubekommen. Was natürlich erstmal im ersten Moment mehr Geld kostet, aber was vielleicht der bessere Weg ist, um den Kunden sofort wieder zufriedenzustellen und was ja auch marketingtechnisch und auch von der Weiterempfehlung her besser ist.
Okay, aber da spielt in gerade speziellen Fall natürlich auch die Produktvarianz eine Rolle. Wenn du jetzt sagst, okay, zum Beispiel du hast halt bloß, sagen wir mal, nehmen wir mal Apple als Beispiel, ja. Du hast nur deine drei verschiedenen iPhones, ja, nicht 100.000. Also bei Android weiß ich es so, gibt es über 10.000 Geräte
Das ist ja Bauchmannsladen. Und
ja, genau.
Apple macht straight drei Dinger und dafür bis in die Tiefe raus entwickelt,
Ja,
durchentwickelt.
und wenn du jetzt sagst, okay, du hast vielleicht bloß drei verschiedene Kategorien, Größenordnung von Monoblöcken, Wärmepumpen, dann sagst, okay, und von denen habe ich halt einfach 30 auf Lager oder 100 auf Lager und habe einen Stützpunkt und wenn eine kaputt ist, erste Devise, hinfahren, alte abklemmen, neue dran schrauben und die dann zurückwarten. Also mein Tesla zum Beispiel, die reparieren dir dein Auto irgendwo auf der Autobahn, dann musst du nicht einen Termin ausmachen, sondern kommt der Techniker zu dir und macht das. Und dann hast du auf einmal nicht den Bedarf, diese
Das aber,
Stützpunkte zu machen.
das,
Das ist
ja,
doch eigentlich auch
das ist aber, das ist aber
Geschäftsmodellentwicklung.
noch erfolgreicher oder noch innovativer als das, wovon ich jetzt gerade gesprochen habe. Direkt vor Ort reparieren, egal zu welchem Tag, zu welcher Uhrzeit. Was Besseres gibt es ja eigentlich schon gar nicht mehr.
Ja, aber wenn jetzt zum Beispiel bei mir, wenn ich eine hätte, ja, und du hättest die eingebaut. Und du hättest jetzt einen, sagen wir mal, proaktiv vorausdenkenden Tesla-like Wärmepumpenhersteller, der die Devise sagt, wenn du zu einem unserer Kunden fährst, dann hast du immer den Monoblock mit dem Auto drin. Und wenn du feststellst, du kannst es nicht in 5 Minuten reparieren, dann schraubst du das Ding ab in 20 Minuten und stellst es neu hin. Ich weiß nicht, wie lange das braucht. Ja, ich ist Laie, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass so ein Monoblock tauschen, wenn du einen schon dabei hast, so extrem krass viel aufwendig ist, wenn es genau der gleiche ist, den du da hast.
Ja, also das ist genau das, was wir auch verfolgen als Fachhandwerker, dass wir da auch im Wärmepumpenbereich nur überwiegend, also eigentlich nahezu mit einem Hersteller arbeiten. Das heißt, da haben wir den Vorteil, wenn ein Gerät zum Beispiel, das kann ja bei jedem passieren, das wird angeliefert und ich merke bei der Inbetriebnahme, da stimmt was nicht, macht das Gerät auf und da hängt alles auf 7:30. So, jetzt gibt es ja die Möglichkeit, jetzt muss ich das Ding irgendwie reklamieren und jetzt gibt es die Hersteller, die dann einen effenlangen Weg da aufweisen mit Reklamationsschreiben und einen Weg einzuschlagen mit Ticket und so weiter. Gut ist ja, Ticket machen sowieso alle, aber man kann das auch unnötig verkomplizieren.
Ticket per Fax, kannst du
genau. Ja, Ticket per Fax, genau. Zum Beispiel. Oder du sagst, du sprichst mit dem Hersteller und sagen die, ja, gar kein Thema, wir tauschen das Ding aus, da brauchst du auch nicht 1, 2, 3 Reparaturversuche, das Ding ist irgendwo von der Palette gefallen, wir schicken dir ein neues. Und wenn du einen richtig coolen Hersteller hast, sagst du, pass auf, ich bin ja Produktpolitiker, wir bauen eh nur mit euch, ich habe die Maschine im Lager stehen, ich baue die morgen ein. Dann ist der Kunde sofort happy und wenn das neue Gerät nächste oder übernächste Woche kommt, dann wird es einkommissioniert oder einfach für den Kunden genommen, wofür es ursprünglich gedacht war. Und ist ein bisschen buchhalterisch leichter Aufwand, aber oder Kommissionsaufwand, aber das ist für mich absolut lösungsorientiert und nicht problemorientiert.
Okay, aber das wiederum, das kannst du ja machen quasi.
Und dann gibt's, und jetzt kommen wir zum Thema Management. Es gibt natürlich das Management, was sagt, nee, auf gar keinen Fall, wir müssen reparieren und wir müssen erstmal gucken und wir trauen nämlich dem Fachhandwerker, dass da jetzt alles auf 7:30 steht. Das heißt, in 3 Wochen gibt es erstmal einen Werkskundendienst-Termin zur Besichtigung. So, die gibt's, aber damit kommen wir nicht weiter.
Ja, da kommst du nicht weiter. Und dann ist es quasi das, was wir eingangs gesagt haben, mit dem konservativen Mindset. Und dann kommen Lösungsanbieter und dann ist es, das ist im Prinzip wie ein bisschen, ich muss es nochmal benutzen, dieses Tesla-Beispiel. Ja. Da kommen Lösungsanbieter, die einfach den Weg anders machen, sagen, gerade egal, das ist die Hauptphilosophie beim Kunden, so schnell wie möglich wieder laufen lassen. Fachhandwerker finden, die diese ein Produktstrategie mitfahren. Dann mit einer kleineren Lagerhaltung hast, weniger Liquiditätsthemen, ja. Weniger Planung, alle wissen, wo sie anklemmen müssen, du hast weniger Schulungsaufwand, ja. Und wenn mal was schief läuft, dann guckst du es wie so ein Kenner an, der, sagen wir mal, ein Computerbastler, ja, den Computer anschaltet und in einer Sekunde sieht, okay, der RAM-Riegel ist kaputt, also brauche ich einen neuen, weil du halt schon 100.000 Mal diesen Computer angeschaltet hast, ja, genau aussieht, wie es aussieht.
Und du weißt genau, wie das Fehlerbild aussieht und kannst es sofort zuordnen.
Ja, und dafür, du bist nicht eine halbe Stunde irgendwie auf der Suche, weil du denkst, du bist zu blöd.
Voraussetzung ist natürlich, dass du das Produkt kennst, aber das Thema Hersteller und Fachpartner, das gibt's ja nun wirklich schon länger, dass man sagt, das war ja bei den Autohändlern, ist das ja schon, gibt's das ja schon länger. Na, du kannst zwar zum Auto wechseln, mit dem Audi auch in die BMW-Werkstatt fahren, aber jetzt zum Auslesen und zur Fehlerdiagnose halt nicht, ne, dann fährst du zum Hersteller. Und so ist es in der Heizungsbranche auch ja schon vor einigen Jahren, dass man sagt, okay, die Hersteller kommen proaktiv auf dich zu, wollen mit dir Geräte machen. Wenn du keine Geräte mit denen machst, dann werden halt die Ersatzteile teurer und damit bist du automatisch bei dem Hersteller raus. Weil wenn du dann ein Wartungsangebot abgibst beim Kunden und hast dann schlechtere Einkaufskonditionen, dann ist ja klar, dass du eigentlich den Auftrag nicht bekommst. Also legst du dich mit dem im Bett, mit dem du natürlich auch die Kesselmasse machst. Und das läuft schon seit einigen Jahren. Von daher kann ich es auch nicht nachvollziehen, wenn jetzt immer noch Fachhandwerker hingehen und von jedem das Produkt einbauen, der gerade an die Tür klopft.
Und mit am besten noch 100 Kataloge hinlegen.
Ja, und ja, und auch mit guten Angeboten winkt und du am Ende dann 100 Geräte einbaust und keinen Plan hast von jedem einzelnen Gerät, weil du einfach keine Masse machst. Und also, ne,
ich sag da mal jetzt eine ganz berühmte Analogie, die da auf jeden Fall kommen muss, ist der pakistanische Spaghetti kochende Pizzalieferdienst, der dir auch die Paella noch liefert. Dass du, oder im Vergleich, du gehst in ein schönes Restaurant, machst die Karte auf und denkst dir, schade, die haben bloß 5 Gerichte, aber denkst automatisch, aber diese 5 Gerichte, die werden bestimmt frisch sein, gut sein, von hoher Qualität sein, der wird wissen, was er da tut, wenn er nur die 5 auf der Karte hat und dieses Restaurant hier voll ist. Ja, und das ist wahrscheinlich einfach diese Analogie und das, ich glaube, das, was du gerade mit der Wärmepumpe erzählt hast, das gibt's ja in jedem Gewerk, ja. Das ist, wenn du der Schreiner hat seine Beschläge und seine bestimmten Mechanismen für Schrank auf, zu, irgendwas, ja, Ausgleich, wo er sagt, da kommt der das hat er einmal gelernt, die sind gut, der weiß, wie er wo anpacken muss und weiß, dass er die immer Ersatzteile dabei hat und es fixen kann sofort. Ich glaube, das gibt's überall. Ich habe das auch, weiß gar nicht, hast du eigentlich die Podcast-Folgen angehört von mir, die Brücke zwischen Büro und Baustelle? Das ist eine kleine gemeine Fangfrage.
Ja, nee, das ist doch, das ist auch schon länger her. Und zwar habe ich mir die angehört, bevor wir unseren ersten Podcast hatten. Also es war irgendwann, es ist vor einem halben Jahr und da hast du auch diese Themen aufgezeigt, wo die Informationen unter den Tisch fallen.
Genau. Und da gibt es auch die eine Folge mit Raster bringt Zaster. Und das passt da perfekt rein, weil das ist ja jetzt nicht nur gegenüber dem Hersteller, ja, dass du sagst, okay, du hast weniger Produkte, kennst die dafür besser. Aber du hast es auch gegenüber den Mitarbeitern, weil du nicht jeden Montag neu erklären musst, hey, diese Woche bauen wir übrigens wieder Hersteller tralala ein. Und die Hälfte davon rennt heulend weg und die andere Hälfte sagt, ist cool, habe ich noch nie gemacht, ja. Oder du sagst, nee, wir machen das genau dasselbe wieder wie letzte Woche. Das Schöne ist nur, die Abwechslung besteht dann vielleicht in den Kundenkontakt oder in
genau dem,
wo es ist. Oder
also die wenigsten Mitarbeiter haben heutzutage Bock, sich mit neuen Dingen auseinanderzusetzen, just in time, weil A, die Zeit nicht da ist. Also die verdrehen dann schon eher die Augen, wenn ein neues Produkt kommt. Die Abwechslung besteht wirklich im Aufbau, in der Einbringung beim Kunden, weil jeder hat ein anderes Haus, jeder hat einen anderen Heizungskeller und jeder andere oder jeder Kunde ist anders drauf. Und die Umgebungsvariablen, die machen den Unterschied nachher.
Das ist, ich beschäftige mich zurzeit immer mehr mit dem Thema auch Führung, ja. Und du hast jetzt das Bedürfnis der Mitarbeiter nach Sicherheit, aber gleichzeitig hast du auch das Bedürfnis nach Abwechslung. Und ich glaube, wenn du es schaffst, als Chef zu sagen, hey, wir haben Sicherheit in dem, was wir tun, weil du weißt, wir variieren nicht so sehr in den Produkten, aber du hast Abwechslung bei der Art der Kunden und der Art der Projekte in den Häusern und vielleicht ist da auch mal ein Mehrfamilienhaus dabei oder ein Bauträger, aber wir bauen trotzdem und man kann sicher sein, dass wir jetzt nicht nächste Woche komplett was anderes anbieten. Und in der Folge Raster bringt Zaster gleich, das glaube ich am Beispiel von dem Elektriker, der einfach sagt, da müssen die Mitarbeiter heute diese Woche eine Klingelanlage fixen, nächste Woche Netzwerkkabel ziehen und übernächste Woche Altbausanierung machen.
Ja, genau. Und dann da löst du Stress aus im Inneren, weil die einfach nicht wissen, was kommt als nächstes und du kannst das Ding, also das ist der klassische Bauchmaßladen, ich mache alles, aber hab keine Kernkompetenz in irgendwas. Mhm. Und das Zweite ist ja noch, wo du auch Mitarbeiter in den Wahnsinn treibst, ist, ja, gut, Freitagabend, Information, morgen geht's auf Montage nach Hannover. Wer hat Bock? So, ja. Wer hat Zeit? Ihr müsst.
Wer ist nicht bei drei auf dem Baum? Warte, wir treffen gleich ein bisschen ab. Ich wollte noch mal kurz zu den, das ist auch ein echt cooles Thema. Aber ich will noch mal ein bisschen kurz zurück zu diesen konservativen Herstellern. Und vielleicht mal doch den versuchen, diese Quadratur des Kreises hinzubekommen. Also, wenn du als Hersteller musst du ja eigentlich sagen, okay, pass auf, die Fachhandwerker sind die, die am Ende eigentlich entscheiden, ob der Kunde kauft oder nicht. Weil wenn du sagst, Produkt, das du dir rausgesucht hast, ist zwar schön, aber ich habe hier ein tolleres anderes, dann vertraut der dir und dann baust du das tollere andere ein. Das heißt, eigentlich müsste doch der, sagen wir mal, doch eher oft konservativ geprägte Herstellermarkt mit konservativen Vertriebsaußendienst doch eigentlich auch verstehen und erkennen, wenn sie diese Fachhandwerker noch besser auf ihre Produkte einschließen, noch besser damit umgehen, dass wenn die ein Problem haben, das gelöst wird, dann haben sie werden aus einem normalen Fachhandwerkern ja nachher irgendwie Fans. Oder wie siehst du das?
Ich sehe das genau so. Ich sehe das wirklich genau so. Aber leider gibt es das nach wie vor nicht immer. Du hast einen Wasserkopf da im Backend von solchen Herstellern und die Leute müssen halt alle bespaßt werden. Und jetzt kannst du natürlich sagen, ich kürzt die alle raus da und vergebt dann mehr Kompetenzen an die übrig gebliebenen. Aber das ist halt auch schwierig umzusetzen. Und wenn eine Firma, die konservativ geprägt ist, natürlich geht das in die zweite und dritte Generation und da kommt eine gewisse Freshness rein, sage ich es mal ganz bewusst. Mhm. Aber diesen konservativen Kern, das kriegst du schwierig raus.
Das ist aber vielleicht auch so ein urdeutsches Bürokratisierungs- ja. so Bürokratisierungsgeilheit, die immer viele da haben. Und sagt, aber wir haben doch hier Regel XY oder Passierschein 35a oder wie das heißt. Ja, so sagt, nur wenn der Prozess funktioniert, nur wenn du da durchkommst, weil das ist der, der da drüben verantwortlich ist für das XY. Das hat er schon immer so gemacht. Und da ich kenne da auch nochmal, da kann ich beliebig viele Themenfelder noch dazu aufmachen. Ich stoße immer wieder.
Aber ich muss aber noch einen Endsatz zu bringen. Du hast halt Glück, wenn du diesen Hersteller hast, wenn es den schon lange gibt und der ist konservativ, aber es ist wirklich ein sehr gutes Produkt, dann kann man damit leben, dass die Wege und vielleicht auch die Ansprechpersonen scheiße sind oder doof sind. Schlimmer ist aber, du hast einen total geilen Typen da, einen geilen Außendienstler und das Produkt ist scheiße. Das ist viel schlimmer.
Okay. Weil dann glaubst du ihm irgendwas kaputt.
Nee, du hast einfach einen coolen Typ und dann denkst du einfach, eigentlich gehörst du in das Unternehmen, weil du einfach viel zu cool bist, aber ich kann dein Produkt leider nicht kaufen. Du musst jetzt leider gehen.
Okay, aber
das gibt's ja auch.
Das ist aber auch wiederum spannend. Ich glaube, wenn das der eine oder andere Hersteller hört, ich meine, das ist auch bei allen so, ja. Die besten Mitarbeiter, die du noch nicht hast, die arbeiten gerade woanders.
Ja.
Und jetzt einen Weg zu finden, zu sagen, hey, Moment mal, total geil, wenn dir ein geiler Vertriebler über den Weg läuft, der ein scheiß Produkt hat, frag ihn doch mal, ob er nicht auf die nächste Hausmesse von uns kommen möchte. Und
aber es gibt ja so Leute wirklich, die sind lösungsorientiert, die sind innovativ und dann hängen die in so einem stockkonservativen Laden fest und da werden die auch Wahnsinn. Also da bleiben die nicht lange, weil die einfach sich nicht entfalten können und weil die an jeder Ecke und an jeder Stelle blockiert oder verhindert werden. Also du musst dann schon so einen Klotzkopf haben in so einem Unternehmen, der dann auch diesen Konservatismus mitmacht.
Aber das ist tatsächlich ein weiteres Bedürfnis für Mitarbeiter. Jetzt sind wir zwar nicht bei deinen Monteuren, sondern beim Vertriebsaußendienst von den Herstellern, aber auch da.
Aber die sind ja das Aushängeschild, so gesehen, im ersten Moment. Deswegen, also das war schon der Vertriebsaußendienst, der ist erstmal maßgeblich.
Pass auf, ich habe noch zwei Fragen, die dazu kommen. Die erste ist, kannst du dir auch vorstellen, im Direktvertrieb ohne so einen Vertriebsaußendienst, wenn das Produkt gut ist, zu sagen, du kaufst es, also wieder Autohersteller, die ja auch ein bisschen in dieses Agentur-Sales-Konzept gehen, zu sagen, direkt kaufen, ohne eine menschliche Beziehung davor zu haben, online reingehen, sagen,
vor fünf Jahren hätte ich gesagt, auf jeden Fall, weil das dazwischen alles überflüssig ist, aber wenn du Stress hast, auch mit einem geilen Produkt, und da gibt es auch viele, die ich jetzt in den letzten Jahren, gerade in diesem Thema Energie und Strom, wo neue Hersteller aus dem Boden geschossen sind, wenn du Stress hast, und gerade in dem Thema Strom und Wasser, oder Wasser kann ja auch einen großen Schaden verursachen, und du hast da keine Nase, an die du dich wenden kannst. Also sprich, das ist so der, also so ein Vertriebsaußendienstmitarbeiter, den brauche ich eigentlich nicht, um mich zu beraten und um Kaffee trinken, sondern wenn es richtig haarig wird, dann brauche ich den.
Okay, aber pass auf, konzeptionell, ja?
Ja, aber genau deswegen würde ich sagen, ich brauche so einen Typen.
Okay.
Und wenn er scheiße ist, dann kann es, auch wenn das Produkt geil ist, dann wird es leider nichts.
Okay, hey, sagen wir mal, Hypothese, ja, wir haben ja jetzt ja fachfremd mal über die Autos gesprochen, wir haben vorher über die 1:1 Ersatz der Wärmepumpe gesprochen. Wenn ich jetzt einfach mal eine Klammer um unser Gespräch drumherum ziehe und sage, okay, es gäbe vielleicht einen hochmodernen Hersteller mit einem super coolen Produkt und der sagt, pass mal auf, wir sparen uns den Vertriebsaußendienst, haben aber dafür einen Außendienst-Problemlösungs-Van, ja, mit coolen Typen drin, die, wenn du ein Problem hast, mit dir zusammen dafür sorgen, dass in 0, nichts, ja, Stützpunkte über ganz Deutschland verteilt. Du rufst ihn an und der löst dir dein Problem mit dir zusammen, schult ihn noch ein bisschen, wie du es nächstes Mal selber lösen kannst, in 0, nichts, als, sagen wir mal, Disruption von konservativen, ich schicke meinen Außendienst mit der Sonnenbrille vorbei, ist vielleicht ein cooler oder auch nicht so cooler Typ, kann mit dem viel quatschen, aber vielleicht ist er gar nicht vom Fach, vielleicht kann ich den die Fachfragen nicht machen, aber vielleicht kennt er einfach nur die Telefonnummer von dem internen Sachbearbeiter, der da dein Problem wirklich lösen kann. Oder du hättest eine coole Socke, vielleicht auch eine aus dem Gewerk, ja, von Fachkompetenz, der als oberste Aufgabe hat, dein Problem zu lösen, und als zweitwichtiges Element dabei hat, die Kompetenzen zu haben, schnell tragfähige Entscheidungen zu treffen, die dein Problem lösen. Alles das, was du vorher gesagt hast, da hast du eigentlich vielleicht einen ziemlich coolen Marktzugangskonzept so als Hersteller. Einfach mal so in den Raum gestellt.
Safe. Dann kannst du auf den verzichten.
Gut, okay.
Puh, bin ich wirklich? Jetzt nee, wirklich jetzt. Also vielleicht ist es auch das Thema, was du vorhin erzählt hast. Tesla, da wirst du mit Sicherheit keinen Außendienstmitarbeiter haben, nur weil du gerade ein Auto von dir gekauft hast. Aber wenn der Service oder das Backend oder das Krisenmanagement funktioniert, dass er dich Sonntagabends, zweiter Weihnachtsfeiertag, 23 Uhr, wenn er dann die Kiste vor Ort repariert, auf irgendeinem schwierigen, dunklen Parkplatz auf der Autobahn. Ja, dann hast du alles, also dann hast du als Hersteller alles richtig gemacht. Richtig. Weil eins ist klar, kein Produkt dieser Welt ist egal, es ist wirklich egal, welches Scheißprodukt du nimmst, auch wenn es nur ein Rasenmäher ist. Nichts ist vollkommen und vollendet und fehlerfrei.
Ja. Zumindest spätestens dann, wenn du es auf den Endverbraucher loslässt.
Ja.
Und was war diese rote Klappe da hinten? Ups. Die habe ich jetzt in der Hand. Ja, also gut, da haben wir ja da Konsens. Und ich wollte jetzt vorher eigentlich noch, das machen wir jetzt aber nicht. Ich bring's nur an, mache einen kleinen Cliffhanger jetzt in diese heutige Podcast-Folge rein. Das Thema, wo ich es immer wieder beobachte, ist, wenn man dann in Richtung IT-Landschaften geht bei Herstellern. Ja, das, aber wie gesagt, das packe ich jetzt nicht aus. Auf jeden Fall gibt's da so krass derb konservative IT-Administratoren, IT-Leiter, IT-Chefs, die alles andere im Blick haben, außer coole Services und coole Produkte und coole Prozesse für sich, ihre Firma und die Endkunden zu implementieren, sondern lieber sich drüber unterhalten, ob der nächste Hersteller der Telefonanlage jetzt doch Voice over IP kann oder doch noch über, keine Ahnung, da trennt sich dann die Spreu vom Weizen.
Und IT ist halt nochmal eine Nummer beschissener, weil es für die meisten viel zu abstrakt ist. Und nicht greifbar. Ja. Und du bist denen ausgeliefert. Und dann hast du das, was du gerade gesagt hast, stimme ich auch zu. Da kommt aber noch die Portion Nerdismus dazu. Das ist aber dem Fach geschuldet. Wenn du halt 100 Jahre IT studierst oder Fachinformatik, dann bist du halt ein Nerd und dann fehlen dir gewisse menschliche, empathische Kompetenzen. Und das meine ich ein bisschen sarkastisch, aber eigentlich auch voll ernst. Und da muss man halt gucken, wen man da als Führungskraft oder als Gesicht nach außen hinsetzt in solchen IT-Unternehmen.
Und die sind halt in aller Regel auch nicht die Prozesse der Abteilung und der Kunden verstehen wollen, sondern das sind die halt... Ich rede jetzt gar nicht mal unbedingt nur von Programmieren oder so, sondern tatsächlich von Kaufentscheidungen, Prozessgestaltung. Das liegt denen oft gar nicht, weil, wie du sagst, vielleicht die Bedürfnisse der Anwender gar nicht empathisch ermitteln können. Sondern sagen, ist doch ganz einfach. Du klickst hier, dann da, dann dort, dann hier. Haben wir schon immer so gemacht. Und machen wir auch in Zukunft so, weil dann wir es einfacher zu verwalten haben. Aber ich wollte es fast ja gar nicht großartig aufmachen. Ich glaube, wir haben ja heute einen kleinen Einblick gegeben, warum es doch wieder so wichtig ist, auch als Handwerker zu den Bauchladen zu reduzieren. Wir müssen diese Folge einfach mal, glaube ich, ein paar konservativen Herstellern schicken und sagen, da ist vielleicht was dabei drin, wie du dein Service-Level verändern könntest.
Die Frage ist ja, merken die das und fühlen sich angesprochen? Ich meine, es gibt ja gewisse junge Nachfolger aus den Generationen oder aus den Familien, die wissen das, aber können das von jetzt auf gleich nicht ändern. Da wird es den einen oder anderen geben, aber es wird mit Sicherheit auch Unternehmen geben, die das nicht checken.
Ja, da bin ich mir auch sicher. Weil die einfach nämlich gar nicht wissen, was ein Podcast ist.
Das kommt noch dazu.
Okay, Heiko, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir mal ein bisschen über Hersteller und konservative Hersteller sprechen konnten. Für mich war es wieder A, bereichernd, B, unterhaltsam. Ich hoffe auch für die Zuhörer. Danke dir.
Hat jetzt auch mal gut. Ich danke auch.
Tschüss. Wenn dir diese Podcast-Aufnahme gefallen hat, dann natürlich gerne abonnieren, mir ein Feedback schreiben, wenn du das möchtest, über Spotify oder Apple. Und zu guter Letzt, wenn du wissen willst, wo kannst du weiterhören, falls du noch Lust hast, weiterzuhören, such doch einfach im Bauimpulse-Podcast nach dem Leitfaden für Führungskräfte, die Brücke zwischen Büro und Baustelle. Und die erste Folge davon heißt Erkenne Ursachen versteckter Probleme. Viel Spaß beim Weiterhören. Tschüss.